Wir wollen nach 8 Spieltagen auf die zweite Bundesliga der Männer schauen, explizit auf den Karlsruher SC und Hannover 96. Und das tun wir jetzt mit Steffi Bartschik vom RBB und Jörn Kreuzer.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Langer fliegt vorbei und der Ball ist im Tor. Und Augsburg ist oben.
Rossi ist zu kurz, Abwehr lang genug für Willi Landgraf.
Wagner, Martin Wagner.
Und das 1:0. Markus Kurt aus dem Gewühl.
Und Tor! Alexander Schur.
Der Blick auf andere Ligen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ligatour zur zweiten Bundesliga der Männer. Ich bin Eva-Lotta Bohle, ihr kennt mich hier aus dem Rasenfunk, aber sonst eventuell auch von 11 Freunde am Morgen. Und ich freue mich sehr, mit zwei wundervollen Gästen über die zumindest ja kurioseste zweite Liga oder Liga der Welt zu sprechen. Zum einen darf ich in dieser Runde Steffi Bartschik begrüßen, die treue RasenfunkhörerInnen und auch RadiohörerInnen sowieso kennen und auch Sportschauschauerinnen und die glücklicherweise ein bisschen Zeit für uns freischaufeln konnte. Hallo Steffi.
Hallo, für die beste zweite Liga aller Zeiten, die ja definitiv in dieser Saison stattfindet, immer.
Und auch Gast Nummer 2 ist euch spätestens durch Staffel 1 und 2 von Haus auf Karlsruhe bekannt. Hast du dir J.R.R. Kreuzer eigentlich als Künstlernamen eintragen lassen, Jörn, oder wie sieht's aus?
Das wäre eine gute Idee, ne? Aber ja, ich bin mal gespannt, was der Plot hergibt für Staffel 3. Da gibt's ja zumindest eine kleine Fortsetzung.
Da sind wir auch schon mal sehr gespannt. Kleiner Hinweis auf ein bisschen später in dieser Folge, aber bevor wir loslegen, schon mal eine ganz kleine Ankündigung, die euch hoffentlich nicht davon abhält, jetzt weiter zuzuhören. Dass ich hier heute sitze, ist gleichzeitig so ein bisschen der Startschuss für eine kleine Neuheit, für diesen Teil der Ligatour auf jeden Fall. Alle 2 Wochen werdet ihr bis auf Weiteres und so der Technikgott etc., das alles so zulässt, nicht Max, sondern abwechselnd Marc Schwitzki und mich hier als Moderatorin und Moderator hören. Wir freuen uns sehr, dass Max uns hier die Möglichkeit gegeben hat und den Platz überlassen hat, um über diese Liga zu sprechen. Und wir freuen uns natürlich auf die Saison mit euch, aber freuen uns natürlich auch auf euer Feedback im Forum, wie euch das gefällt etc. So. Jetzt aber los und bevor wir reinstarten in Derby, Schmachen, wilde Spielverläufe, wollen wir erstmal auf die Lage der Liga schauen. Jörn, was gibt's da denn aus deiner Sicht Spannendes zu berichten bisher?
Spannendes zu berichten ist, das hat mir tatsächlich meine Kollegin, die Fortuna-Fan ist, dass Fortuna Düsseldorf tatsächlich zum ersten Mal seit 21 Ligaspielen am letzten Wochenende verloren hat. Die waren 21 Spiele wohl ungeschlagen, dann ausgerechnet gegen den HSV. Und es wäre aus meiner Sicht der erste Punkt, den ich so mitgebracht habe, dass über den HSV dieses Jahr gefühlt gar nicht so viel gesprochen wird, sondern dass sie sich ganz gemütlich so ein bisschen unterm Radar da jetzt rangerobbt haben durch die letzten Spiele, unter anderem eben durch den Auswärtssieg in Düsseldorf. Und das kann diesem aufgewühlten und aufwühlenden Verein, glaube ich, nur ganz gut tun aus deren Perspektive, dass die da so ein bisschen Ruhe haben. Man spricht eher über Hertha, man spricht eher über Klose in Nürnberg, aber weniger dieses Jahr über Baumgart und den HSV. Und das zweite Team, das sich auch festgesetzt hat, fast schon heimlich still und leise, ist der SC Paderborn aus meiner Sicht. Die liefern sehr starke Spiele ab, haben beispielsweise bei Hertha gewonnen, glaube ich, haben einen Punkt in Hamburg mitgenommen, haben jetzt souverän gewonnen und die stehen völlig zu Recht oben in der Spitzengruppe.
Ja, ich war beim ersten Spiel von Paderborn gegen die Hertha dabei. Das war ein sehr souveräner Sieg. Ich habe sie auch tatsächlich gegen Hannover gesehen in Paderborn, auch da. Also ist halt einfach ja eine sehr abgezockte Mannschaft und die, glaube ich, auch immer sehr gut irgendwie im Hintergrund agieren kann. Ne? Die hat irgendwie immer keiner so richtig auf dem Zettel, obwohl sie irgendwie seit Jahren da immer wieder oben mitspielen. Ich glaube, das ist auch schon eine gewisse Qualität, ich sag mal auch das ruhige Umfeld, das die da auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe tatsächlich noch ein Spiel vom Wochenende, über das ich ganz kurz noch reden möchte, weil die beiden Vereine jetzt hier heute nicht sonst so auftauchen. Und das ist das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und der Spielvereinigung führt, weil ich sage ganz ehrlich, sowas habe ich in meinen, weiß ich nicht, 20 Jahren als Fußballfan definitiv noch nicht gesehen. Auch Alex Torniger meinte, er hätte es in 600 Spielen als Trainer oder als aktive Person im Fußball noch nicht gesehen. Kurze Schilderung der Szene erst, also erst in der ersten Hälfte will der, also passt der Fürther Torhüter Noll den Ball zu Gideon Jung, also seinem Innenverteidiger, und er nimmt den Ball halt einfach in die Hand. Also, und dachte anscheinend, dass es irgendwie neue Spielszene gab, dann natürlich Handelfmeter, weil durfte er nicht. Und wenn man, der Schuss wird dann auch erst gehalten, erst im Nachschuss trifft dann eben Magdeburg. Und wenn man dachte so, ja, pf, okay, alles klar, schon kurios genug, 42. Minute, denkt sich Magdeburg, was ihr könnt, können wir schon lange. Massimo wird irgendwie gefoult und dann nimmt aber Heber, glaube ich, den Ball schon in die Hand, bevor der Schiedsrichter überhaupt irgendwas pfeifen kann. Und auch das war dann Elfmeter. Also ich war amüsiert, ich sag so. Aber Steffi, ganz kurz, gibt es bei dir irgendwie, wenn du auf die Tabelle guckst, irgendwelche Überraschungen, was du vielleicht so nicht erwartet hattest?
Ja, was ich ganz schön finde, ist, weil du den ersten FC Magdeburg gerade angesprochen hast, die machen ja im Grunde genommen so von der mutigen Art und Weise da weiter, wo sie in der letzten Saison aufgehört haben. Hatten aber in der letzten Spielzeit oft auch nicht das Spielglück auf ihrer Seite. Also da gab es mal Duelle, die ich gesehen habe, zum Beispiel auch bei Hertha BSC, wo ich dachte, wow, das ist mein Team, das möchte mitmachen, die wollen einfach und haben sich ganz oft dann im Nachhinein geärgert. Und ich muss ehrlich zu euch sein, ich habe mir die Tabelle vorher angeguckt und dachte, oh, Magdeburg ist ja auch so weit oben, wie kommt das denn? Und dann im Nachhinein gesehen, wo ist die Tabelle, ich habe sie mir hier mal rausgesucht, dass sowohl Magdeburg als auch Paderborn als auch der KSC, über den wir ja heute noch sprechen werden, noch keine Saisonniederlage kassiert hat. Auch das finde ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wirklich ganz interessant. Ihr habt Paderborn schon angesprochen. Die finde ich auch wirklich wahnsinnig stabil. Da merkt man, dass ein Team, das zusammengeblieben ist. Und Fortuna Düsseldorf finde ich ganz, ganz spannend, weil die natürlich die Abgänge gut kompensiert haben. Das merkst du jetzt, ne? Also Christos Zollis, gerade für den FC Brügge ja in der Champions League unter der Woche noch getroffen, wirklich jetzt Traumtor erzielt da, Riesending, 22 Tore Mann aus der letzten Saison. Und das war ja nicht der Einzige, der gegangen ist. Und dass du dann doch immer noch so gut funktionierst, ist für mich ein Aufstiegskandidat. Diese Hannover 96 habe ich ja jetzt gar nicht mehr gerade erwähnt damit bei Oma, da kommen wir ja noch dazu.
Genau. Ja, ich muss sagen, kleiner Spoiler auch schon mal. Ich hatte Karlsruhe und Hannover tatsächlich in einem anderen Format als meine Aufstiegskandidaten getippt. Bitte enttäuscht
mich. Sehr löblich, Eva.
Also nachdem ich mich ja schon, nachdem sich jetzt schon Leute das Maul zerreißen können über meine Bundesliga-Tabellentipps hier im Rasenfunk, zu Recht, Augsburg auf Platz 6 ist auch immer noch diskussionswürdig. Hoffe ich, dass ich hiermit nicht so viele Kontroversen angefangen habe. Aber dann lass doch mal tatsächlich reinstarten beim ersten Verein aus der Karlsruher SC, wenn wir der Tabelle lang gehen. Sind jetzt nach dem letzten Spieltag zwar auf Platz 4 abgerutscht, aber Steffi hat es eben schon gesagt, 16 Punkte, damit eben auch punktgleich mit Magdeburg und Paderborn, alle drei Vereine ohne Niederlage. Die letzten Ergebnisse, die waren allerdings ein bisschen wild. 4:4 gegen den 1. FC Köln auswärts und dann 3:3 gegen Darmstadt. In zwei Spielen hat man dann so viele Gegentore kassiert wie vorher in 6 Spielen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Aber generell, Offensive ist, glaube ich, ganz gut unterwegs. Gemeinsam mit dem HSV stellt man die zweitbeste Offensive. Die beste stellt übrigens der 1. FC Köln. Ja, nimm uns mal mit in diesen bisherigen Saisonverlauf. Also vielleicht erstmal ausklammern die beiden letzten Ergebnisse. Wie waren so die ersten 6 Spiele denn, das Sportliche mal drauf zu schauen?
Sie waren, zum einen waren sie erstmal überraschend, weil man muss sehen, Christian Eichner hat im Sommer davon geredet, dass er schon Bauchkrummeln hat, in die Saison zu gehen. Jetzt nicht wegen der Qualität der Neuzugänge, vor allem aber auch wegen der Quantität und Qualität der Abgänge. Ich fand den Umbruch im Sommer relativ krass. Man darf nicht vergessen, dass mit Paul Nebel aus meiner Perspektive einer der besten Spieler der zweiten Liga gegangen ist. Der war gegen den Ball schon immer gut, war dann in der letzten Rückrunde auch plötzlich mit Ball gut, wurde torgefährlich. Ich glaube, den hätte Mainz ganz gut gebrauchen können schon letztes Jahr. Matanovic ist zur Eintracht zurückgegangen, den hat Christian Eichner auch super hinbekommen. Gondorf, der Kapitän, der jahrelang hat seine Karriere beendet. Stindl hat seine Karriere beendet. Der war jetzt nur ein Jahr da, aber trotzdem war eine wichtige Figur. Und was auch viele vergessen, Patrick Trebes. Unumstrittener Nummer-1-Torhüter ist zum VfL Bochum gegangen. Von daher dachte ich, oh, mal schauen. Aber am Ende ist es tatsächlich so, dass sich aktuell wieder Gianni Costa in der letzten Folge, glaube ich, schon erwähnt hat, Kontinuität aktuell auszeichnet. Kontinuität vor allem auf der Trainerbank mit Christian Eichner. Ich glaube, er ist der Dienstälteste in der zweiten Liga und dadurch eben eine Kontinuität reinbekommen hat in die Mannschaft, die mich so ein bisschen staunend zurückließ. Also ich bin zum Beispiel zum Pokalspiel nach Lotte gefahren. Das haben sie ja 5:0 gewonnen und ich dachte mir, okay, Viertligist, da kann man als Zweitligist gut stolpern. Aber wie die das runtergespielt haben, war faszinierend einfach. Jeder weiß, was er auf dem Feld zu machen hat. Die spielen das diszipliniert runter. Es gibt kleine Rückschläge, es ist völlig egal. Die spielen quasi ihr Level runter, lassen sich durch nichts erschüttern. Das waren so die Eindrücke der ersten Saisonspiele. Ich war dann auch noch Anfang September in Braunschweig, selbe Situation. Braunschweig enorm unter Druck, geht 1:0 in Führung. Und ich hatte im Gästeblock irgendwie gar nicht das Gefühl, dass da was anbrennen kann an dem Tag. Weil die haben das so diszipliniert, so ruhig runtergespielt. Einfach, man muss es so sagen, im Stile einer Spitzenmannschaft. Und deshalb stehen sie auch aktuell da oben. Und jeder kennt in diesem Kader seinen Platz. Also das fängt an mit Robin Himmelmann, dem Ersatztorwart, der dem Max Weiß so ein bisschen Unterstützung liefern kann. Janis Burnic, Eichner redet immer davon, das ist ein Frank-Schmidt-Spieler. Und bei allen kommt sofort was in den Kopf, was ein Frank-Schmidt-Spieler ist. Der macht 90 Minuten fleißig, diszipliniert seine Arbeit. Und wenn 120 Minuten gehen muss, macht das auch. Genau. Und tatsächlich, ich glaube, in 7 von 8 Saisonspielen jetzt haben wir dieselbe Elf gehabt auf dem Feld. 4-4-2, immer dieselben Spieler. Und das ist ein großes Faustpfand. Was jetzt nicht passieren darf, Verletzungen.
Ja, aber dann lass uns einmal doch nochmal auf diese letzten beiden Spiele gucken. Ja. Weil, also ich glaube, das 4-4 gegen Köln, da stand es, glaube ich, gefühlt nach 30 Minuten schon 3-0 für den FC. Und dann kann man das nach 15, ja, richtig. ich weiß, ich hatte mit einem Kölner Freund von mir geschrieben und hatte da tatsächlich so gesagt, dann fiel nämlich das 3-1 für Karlsruhe und dann meinte ich, ihr macht einfach das 4-1 und dann ist die Geschichte durch. Und dann meinte er so, nee, pass mal auf. Und dann kam eben auch diese Aufholjagd. Ich glaube, das kann man ja eher als gewonnenen Punkt hinterher durchaus sehen, einfach vom Spielverlauf her. Aber dieses 3-3 gegen Darmstadt, da war, glaube ich, Eichner hinterher auch ordentlich angefressen und hat eben gesagt, man hat sich irgendwie zwischendurch komplett, also irgendwie neutralisiert, hat irgendwie überhaupt nichts mehr gemacht. Wie würdest du diese beiden letzten Spiele einsortieren? Also gerade auch, weil defensiv ja dann doch ein bisschen was schiefgelaufen ist.
Ja, genau, da sprichst du quasi den Punkt an. Und das hat Eichner oder Christian Eichner hat es auch direkt gesagt nach der Pressekonferenz, auch an den Mikros, dass ihm die Defensivarbeit der letzten zwei Spiele überhaupt nicht gefallen hat. Wenn was tatsächlich in den letzten 1,5, 2 Jahren eine Achillesferse ist, dann ist es das defensive Verhalten, die defensive Stabilität, auch eine gewisse Naivität bei Eckbällen. Ich glaube, das war das dritte Tor von Darmstadt. Das ist halt relativ simpel. Da verliert der Innenverteidiger den anderen Innenverteidiger aus den Augen und dann klingelt es direkt. Und das war tatsächlich so alte Probleme, die wir eigentlich schon kennen. Dass man so ein bisschen zu leicht Tore kassiert, defensiv zu instabil ist. Das kannte man aus den ersten 6 Spielen so nicht in der Form. Da waren auch 0-0 Spiele dabei. Und dementsprechend gilt es da anzusetzen. Weil alles andere passt super. Wie die sich ins letzte Drittel durchspielen. Max wird das nicht gerne hören. Karlsruhe trifft extrem oft durch Flanken aktuell. Ich glaube schon 8 Tore oder so. Aber ja, es ist einfach wunderbar. Also die spielen sich zur Grundlinie durch, haben die Option in die Mitte zu geben, aber auch zurückzulegen, weil damit Burnic, Jensen und Vanicek extrem starke Abschluss, also Spieler stehen im Rückraum.
Ich finde es halt. Aber ich glaube, Max hat ja dann auch kein Problem damit. Nur mal ganz kurz, weil das mit Flanken, solange die reingehen, ist ja alles super, ne?
Das stimmt.
Wenn er gefüttert wird, ohne dass er irgendein Output ist, dann wird er angry.
Ja, das stimmt.
Ich kann sagen, als Fan eines Vereins, die gefühlt 45 Flanken pro Spiel schlagen, von der ungefähr 0,5 ankommen, gefühlt, kann ich, also ich mutiere manchmal ein bisschen als Max 2.0, wenn ich da im Stadion stehe und denke so, nee, bitte nicht schon wieder. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Defensive schauen, also ich habe eben schon gesagt, Offensive braucht man, glaube ich, nicht viel zu sprechen. Aber wenn man den eben auch auf den Liga-Vergleich guckt oder gerade eben an der Spitze der Tabelle in den Vergleich guckt, fällt ja schon aus, ist dann schon auch die schlechteste Defensive. Und klar, das sind jetzt nur 2 Spiele, aber wir wissen alle, so ein Torverhältnis, das kann dann auch gerade zum Ende der Saison, das kann nochmal ausschlaggebend sein. Wenn du sagst, das ist seit mehreren Jahren dann doch immer wieder Thema, hast du das Gefühl, das wird zwischendurch vermehrt angegangen, das wird personell angegangen oder hast du das Gefühl, das ist manchmal einfach so psychisches Ding, dass man das nicht ganz rauskriegt?
Ich denke, es ist vor allem eine Mischung von allem. Man muss aktuell sehen, ja, tatsächlich, am Ende ist es wahrscheinlich so ein Konglomerat aus allen, weil Man hat auch gesagt, nach dem 0:0 in Düsseldorf war das so ein Kopföffner für die Mannschaft, dass es klappen kann, auch gegen starke Mannschaften. Jetzt haben sie halt auch, wenn man Magdeburg mit dazu nimmt, eben auch 9 Tore kassiert in 3 Spielen. Und deshalb tut die Länderspielpause gar nicht so schlecht, glaube ich. Es sind halt auch so simple Sachen teilweise. Also in Köln das zweite Tor, das ist einfach nur ein langer Ball von der Mittellinie, der in die Schnittstelle gespielt wird, wo sie einfach nicht gut zueinander positioniert sind. Daran kann man schon ansetzen, also finde ich. Also man muss da daran arbeiten, auch die Konzentration im Kopf wieder hochfahren, definitiv. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir im Endeffekt auf der Position nur den Marcel Beifuß haben, den Marcel Franke und aktuell den Kobalt, weil Robin Bormuth verletzt ist. Dementsprechend hat man eigentlich gar keine Variante. Und es war tatsächlich der einzige Wechsel bisher in der Startelf, dass einmal Kobalt für Franke gespielt hat. Also im Endeffekt muss man auf die Jungs setzen und ja, da den Hebel finden. Es hat ja auch schon geklappt. Also
wenn du da jetzt ansprichst, dass da vielleicht auch so ein bisschen den Alternativen fehlen, würdest du da so ein leichtes Versäumnis auf dem Transfermarkt attestieren? Oder ist das eine klare Vorgabe auch von Eichner, dass man da den Kader eher knapper als dann vielleicht an einer Stelle zu überfüllt halten soll?
Das ist ein guter Punkt. Also da könnte man auf jeden Fall oder müsste man auf jeden Fall ansetzen, dass man da was holen muss. Aber es müsste dann halt definitiv jemand sein, der sofort helfen kann. Und Innenverteidiger, das ist schon immer ein Thema. Also es ist schon immer ein Thema. Es hat sich die letzten Jahre durchgezogen. Wir hatten eigentlich einen recht interessanten Ansatz einmal mit O'Shaughnessy. Der kam aus Helsinki. Der hat dann 5 überragende Spiele gemacht, hat sich verletzt und wurde nie mehr gesehen, also de facto.
Ich erinnere mich.
Und dessen Vertrag ist jetzt zum Beispiel im Sommer ausgelaufen. Aus der Jugend kommt aktuell auch nicht so viel nach, sage ich mal. Und mein Eindruck war, dass man sich jetzt im Sommer vor allem erstmal auf die Position außen so ein bisschen konzentriert hat. Also man hat Lasse Günther geholt und Herold fest verpflichtet. Also außen ist es jetzt ganz gut. Und nächste Baustelle wäre jetzt tatsächlich Innenverteidigung.
Okay, das ist dann ja wahrscheinlich erstmal was für die Winterpause, weil ich könnte mir halt schon vorstellen, dass Karlsruhe bis zum Ende oben dran bleibt, aber man muss halt, also wir haben es, glaube ich, ja, wir haben eben kurz über den HSV geredet, ne, die gerade zum Ende der Saison dann immer wieder so Spiele drin hatten, wo man eigentlich sagt, das müssen sie, wenn auch knapp, gewinnen, und dann ist halt ein individueller Fehler hinten, der das irgendwie so ein bisschen ausmerzt. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn man dann doch irgendwann zur Winterpause sieht, okay, hey, also wir haben eigentlich Qualität im Kader, offensiv ist kein Problem, aber wir verlieren halt die Spiele wirklich durch die Defensive, dann könnte ich mir schon noch durchaus vorstellen, dass man ja vielleicht da das dann auch nochmal irgendwie ein bisschen mehr fokussiert. Aber wie du schon sagst, es bringt natürlich auch nichts, wenn das dann so ein, ich sag mal, Perspektivspieler ist, wo man sagt, ja, okay, der könnte vielleicht mal in 3 Spielen in der Saison helfen, sondern das müsste dann natürlich schon eine Soforthilfe sein. Ne?
Und den hat man ja de facto mit Marcel Beifuß geholt. Der ist aktuell Stammspieler, aber es ist ein totaler Lernprozess. Das merkt man halt bei ihm extrem. Also der hat super gute Spiele, solide Spiele, da redet keiner über ihn. Jetzt hat er da auf den Innenverteidiger von Darmstadt nicht aufgepasst bei dem einen Eckball. Im letzten Spiel ist passiert. Aber tatsächlich ist Marcel Beifuß für mich so ein typisches Beispiel eines jungen Spielers, der einfach permanent lernt und der halt da rangeführt wird. Und er wird jetzt halt dadurch rangeführt, dass er spielen muss die ganze Zeit. Wir hatten andere Themen im Sommer. Das war beispielsweise Sturm. Im Sturm war immer extrem viel Druck. Wer ersetzt denn jetzt Matanovic und so weiter und so fort? De facto ersetzt ihn gerade keiner, sondern es ist aus hauseigenen Mitteln sozusagen mit Schleusener und Tsitsipas.
Ich finde halt bei Tsitsipas ganz spannend, weil ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass ja gerade auch die EM, der Blick auf Georgien, der hat sich schon so ein bisschen verändert eventuell, ne? Und ich habe auch so das Gefühl, er hat auch diesen Schwung, weil die haben ja auf jeden Fall auch eine gute EM gespielt dafür, dass es ihre erste war. Man hatte schon so gerade am Anfang der Saison das Gefühl, dass er der jetzt auch nochmal ein bisschen mehr zeigen will. Also wie würdest du ihn auch bewerten?
Ja, Budu ist so ein bisschen lustig, weil ich hatte mir im Sommer fast schon gedacht, dass Budu Tsitsipas quasi in Anführungszeichen der Verlegenheitskauf, Wintereinkauf von Oliver Kreuzer werden könnte, der Millionen dem Karlsruher SC bringt. Weil das war ja auch ein Vorwurf, als Oliver Kreuzer rausflog, dass er mit Spielern keine Kohle gemacht hat. Und Budu wäre so ein Kandidat gewesen, der Geld hätte bringen können. Es kam dann nicht so. Ich glaube, man ist auch total auf ihn angewiesen, dass er spielt. Es gab ganz kurz vor Transferende, also vor Schließung des Transferfensters, gab es plötzlich eine Meldung, dass es ein Millionenangebot gibt. in der Presse und der Journalist, der musste dann irgendwie 2 Tage später schreiben, ich habe einen super krassen Informant, der war jahrelang zuverlässig, jetzt hat er mir mal Quatsch erzählt, der Budu hat gar kein Angebot gehabt. Genau, aber ist halt auch vom Typ her, der macht total Spaß und was ich auch krass aktuell finde, bei jedem Spiel vom KSC ganz viele georgische Fahnen. Die fahren dahin und wollen den sehen und wollen den abklatschen. Das ist wirklich bemerkenswert gewesen. Das waren in Braunschweig mindestens 50 Leute.
Das ist auf jeden Fall bemerkenswert.
Aber ja, ich find's, er macht Spaß, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich finde bei Karlsruhe auch immer wieder spannend. Also ich finde es immer schon einen sehr unangenehmen Gegner auch zu bespielen, vor allem unter Aichner, weil sie eben, also man hat schon irgendwie das Gefühl, da ist trotzdem bis zum Ende immer die Möglichkeit da. Also sie eben auch dieses Köln-Spiel, klar, muss man darüber reden, wie schafft man es in 15 Minuten so komplett einmal umzugehen. Aber ich meine, sie haben es halt zurückgeschafft und das fand ich schon durchaus bemerkenswert. Und vielleicht kommt jetzt auch die Länderspielpause zum richtigen Zeitpunkt, um da eben doch nochmal an ein, zwei Stellen dran zu bauen. Also ich sag mal so, besser jetzt als, ich meine, die Phase jetzt bis zur Winterpause ist dann ja doch noch eine etwas längere, bis sie dann kommt da und also wie gesagt, ich glaube, es gibt wenig Trainer, die da dann durchaus auch die richtigen Worte finden. Eichner gehört aber definitiv dazu von meiner Warte aus.
Das auf jeden Fall und vielleicht kann ich noch eine Ergänzung machen, was auch wichtig war, was man vielleicht ein bisschen unterschätzt hat oder schade fand, dass mit Gondorf so eine wichtige Hierarchiefigur weggegangen ist, aber man hat es extrem schnell geschafft, eine neue Hierarchie aufzubauen und Marvin Warnicek, wie der in diese Kapitänsrolle reingewachsen ist, in aller kürzester Zeit, ist fantastisch. Also der muss auch irgendwie in der Kabine auf den Tisch gehauen haben in Köln. Es hat ja offensichtlich Wirkung gezeigt. Und also das ist so ein Spieler, den kann man sich nicht schnitzen, den wünschen sich alle. Kommt aus der Gegend, will eigentlich nicht wechseln, liebt den KSC, scored und ist jetzt auch Kapitän. Das ist Wahnsinn. Tim von Millerton ist immer neidisch, er hätte ihn nämlich gern beim FC St. Pauli, wenn ich mal mit ihm drüber spreche. Ja, toller Spieler, aber auch sehr wichtig, dass die Hierarchie funktioniert.
Obwohl ich tatsächlich immer bei, also so Spielern wie Warnicek, wenn du sagst, St. Pauli ist dann ja doch immer so der Schritt von der zweiten Liga zur Bundesliga. Ja. Der ist dann ja doch schon immer, also ich, ne, auch so die Marcel Hartels und so dieser Welt, die eigentlich spielerisch immer so einen Tick zu gut waren für die zweite Liga, aber einfach dann in der Bundesliga nicht mehr die Zeit bekommen, um eben auch diese Schlüsselmomente auszuleben. Wie siehst du denn generell die Chancen für den KSC? Also wird da irgendwas formuliert Richtung Aufstieg? Gibt es da, also man muss ja eh sagen, diese Zeiten von, es wird vor der Saison in der Pressekonferenz gesagt, hier Platz 1 bis 6 ist ja meistens dann doch eher vorbei, weil die alle anwesend oder alle ja irgendwie auch gelernt haben, das fliegt uns am Ende der Saison nur um die Ohren. Aber gibt es da Äußerungen vom KSC dahingehend, wo man sich festsetzen will?
Ja, also Christian Aichner, also die lassen sich natürlich nicht locken, lassen sich aber dennoch in die Karten schauen. Also man ist schon selbstbewusst genug zu sagen, wir haben tolle Kontinuität, guten Trainer, es läuft. Auch die letzte Rückrunde war schon nicht schlecht. Aber es müssen tatsächlich gerade beim KSC verschiedene Faktoren zusammenkommen. Es dürfen Schlüsselspieler auf keinen Fall ausfallen. Und es muss tatsächlich auch weiterhin Spiele geben, die jetzt in der Vergangenheit mal zum Gegner gekippt sind, die eher zu uns kippen. Dann kann es sehr lange, können die oben mit dabei bleiben. Ich weiß aber, dass die eine unfassbare Ruhe haben und kontinuierlich weiterarbeiten. Und dementsprechend kann es weit gehen. Wie weit, hängt auch ein Stück weit von der Konkurrenz ab. Also man muss natürlich sagen, man schaut immer auf sich selbst, klar. Aber ich fand auch die drei Spiele waren ja die Länderspielpause. Und danach kamen ja irgendwie mit Schalke, Magdeburg, Köln so drei Schwergewichte, sage ich mal, oder halt große Vereine und Magdeburg eher überraschend oben. Und das haben sie ganz gut gemeistert, haben nicht verloren. Das war jetzt ein bisschen glücklich, aber durch diese Phase sind sie auch gekommen. Jetzt werden wir sehen.
Ja, also am Ende ist es ja, also jetzt blöd gesagt, aber am Ende der Saison fragt dich dann auch niemand, wenn da steht, weiß ich nicht, 3 Niederlagen in der ganzen Saison, fragt dich halt niemand, ja, aber warum stehen da nicht mehr, sondern es zählen halt nur die Punkte. Und ja, dann sind solche Spiele auf jeden Fall wichtig und ja, vielleicht auch besser jetzt diese Spiele zu haben, als eben in der kritischen Phase zum Ende der Saison. Lass uns einmal kurz, außer du möchtest da jetzt gerade noch zu was loswerden, lass uns einmal kurz auf das Thema House of Karlsruhe, also auf das Umfeld schauen. Du hast eben schon mal angedeutet, es gibt so ein, vielleicht so ein kleines Spin-off, so ganz leicht, nicht mehr das ganz große Drama, aber wie sieht denn das Karlsruher Umfeld gerade aus?
Naja, vielleicht noch zu der Vizepräsidentengeschichte. Ich glaube, das war das letzte Mal, als ich beim Rasenfunk zu Gast war. Da stand die Mitgliederversammlung quasi vor der Tür. Gab es dann gegenseitige Abwahlanträge im Präsidium. Die wurden dann quasi per Beschluss zurückgezogen, weil im Endeffekt der Mitgliederrat oder der Vorsitzende des Mitgliederrates was ganz Schlaues gesagt hat. Er hat gesagt, ey, wenn wir uns jetzt gegenseitig abwählen, haben wir kein funktionierendes Präsidium mehr. Das ist doch auch blöd. Die wurden dann zurückgezogen. Allerdings wurde der Vizepräsident Martin Müller nicht entlastet, hat dann auch wenig Reue gezeigt und hat dann auch so eine andere, also diese Aktionärsversammlung so ein bisschen dazu genutzt, um da wieder Unfrieden zu stiften. Dann war es dem Mitgliederrat zu viel. Der hat dann gesagt, okay, wir beantragen eine außerordentliche Mitgliederversammlung, um ihn abzuwählen, weil ihm wurden verschiedene goldene Brücken gebaut, die hat er nicht erkannt, wollte nicht drüber gehen, was auch immer. Die gab es dann im Frühjahr, mit 61% wurde er dann abgewählt. Es gab dann natürlich auch eine starke Fraktion pro Müller, die meinte, es sei alles ungerechtfertigt, diese MV einzuberufen und so weiter und so fort. Das ging da auch noch vor Gericht, das hat das Gericht dann abgeschmettert, das war alles rechtmäßig einberufen und so weiter. Und dann wurde jetzt im Juni, glaube ich, Mario Eggemann mit großer Mehrheit gewissermaßen zum Vizepräsidenten gewählt, der unter anderem auch eine Hannoveraner Vergangenheit hat, aber speziell beim KSC auch zur Aufstiegsmannschaft gehört. Und dementsprechend hat man jetzt mit Sebastian Freis, Christian Eichner, Mario Eggemann, Markus Miller als Torwarttrainer und Martin Stoll, U17-Trainer, vielleicht habe ich auch einen vergessen, eine sehr große Fraktion der Aufstiegsmannschaft 2006, 2007 im Verein. Und in unterschiedlichen Funktionen.
Schöne Story.
Ja, und seitdem ist auf der Baustelle so ein Stück weit Ruhe. Nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, dass quasi dieses Lager Müller immer noch so ein bisschen versucht, Einfluss zu nehmen, ist aber ganz schwierig zu fassen. Also es ist auch eher so ein Eindruck von mir. Also ja, dass man eben versucht, Sebastians Freies Arbeit so ein bisschen zu konterkarieren, kriegt ja keine Spieler ran und so weiter und so fort, obwohl man das ja eigentlich noch gar nicht seriös bewerten kann. Also Sebastian Freies Arbeit kann man in ein, zwei Jahren bewerten, wenn er mal so ein, zwei Transferzyklen durchgemacht hat.
Okay, ich finde es auf jeden Fall spannend, weil ich glaube, es tut Karlsruhe generell dann doch auch gut, wenn da auch mal Ruhe einkehrt. Aber Thema Ruhe ist dann ja doch auch nicht so ganz, ne? Also wenn wir, also so ruhig wie es da ist, gibt es ja doch durchaus auch viel Medienberichte über den KSC, was gar nicht mal so mit der mit Aufsichtsrat und Co. zu tun hat, sondern ja, mit Anfang war, glaube ich, eine Pyroshow zu 20 Jahren Rheinfeier im November 2022 gegen St. Pauli, wo unter anderem Menschen verletzt wurden und deshalb ja einfach ein Gerichtsverfahren oder mehrere Gerichtsverfahren gegen KSC-Ultras oder Mitglieder der organisierten Fanszene begonnen wurden. Ich glaube, auch heute gab es ein weiteres Verfahren. Bis jetzt wurden 8 Urteile gesprochen, 20 stehen aus. Und jetzt vor, ich glaube, 2 Wochen oder 19. September war es, glaube ich, wurden ja 2 KSC-Fans vom Amtsgericht Karlsruhe zu Haftstrafen verurteilt. So viel dazu. Erstmal grob das umrissen, was der Ursprung ist, was so, glaube ich, schon so der letzte Stand ist. Und jetzt ist ja, glaube ich, nächste Woche sollen die die Mitarbeiter des Fanprojekts, glaube ich, vor Gericht aussagen. Ist das richtig?
Jein, also die stehen selber vor Gericht gewissermaßen.
Ja.
Genau, weil das ist quasi ein Komplex der ganzen Geschichte, dass die sich quasi an, also die wollten quasi keine Leute verpfeifen, weil sie dann aus ihrer Perspektive beziehungsweise halt gesagt hätten, okay, dann können wir unsere Arbeit nicht mehr machen, weil das Vertrauensverhältnis in der sozialen Arbeit muss einfach gewahrt sein. Sie haben sich strikt dagegen geweigert, mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren und mit der Polizei. Und dementsprechend stand sogar irgendwann Beugehaft im Raum. Die wurde dann quasi dann doch nicht vollstreckt, sondern die Lösung aus Sicht der Staatsanwaltschaft Karlsruhe war dann Tagessätze a 60 Euro, 120 Stück. Und dagegen haben sie jetzt wieder Widerspruch eingelegt und dementsprechend müssen sie deshalb vor Gericht erscheinen. Was vielleicht noch eine spannende Ergänzung, gerade vorgestern oder war es vorgestern oder gestern sogar, gab es tatsächlich eine Diskussion um Zeugnisverweigerungsrecht in der sozialen Arbeit. im Stadtjugendausschuss in Karlsruhe, im Anne-Frank-Haus. Das war wohl ein ganz spannend besetztes Podium, wo unter anderem auch ein Rechtswissenschaftler gesagt hat, dass sie rein vom Ethik des Berufs her alles richtig gemacht haben, dass sie sich dazu nicht geäußert haben. Der Vorsitzende des Stadtjugendausschusses hat auch gesagt, dass er da jetzt als Chef das dementsprechend nicht ahnden kann. Aber es ist auf jeden Fall, das ist quasi eine Prozessmenge und eine Vorgehensweise, die wird definitiv Auswirkungen haben auf den deutschen Fußball, auf deutsche Fußballfans, und das macht es so überregional wichtig. Gerade das mit den Fanprojektmitarbeitern, das sind natürlich alle alarmiert, alle Fanprojektmitarbeiter, die ich aus anderen Fußballvereinen kenne. Aber auch die Prozessgestaltung an sich, finde ich, ich persönlich habe da ein Störgefühl. Ich war damals im Stadion gegen St. Pauli. Es war ja auch ein 4:4 und wir waren auf der anderen Seite gesessen mit der Familie. Und natürlich hat man in den ersten 15 Minuten gesehen, da ist irgendwas massiv schief gelaufen. Es war so nasskalter Tag, Nebelentwicklung und so weiter. Aber es ist halt so in die Buchse gegangen, dass, glaube ich, allen Beteiligten klar war, dass da irgendwas, dass da Scheiße passiert ist, auf gut Deutsch. Und dass die Staatsanwaltschaft dann mehr oder weniger intrinsisch aus eigenem Antrieb ermittelt, fand ich dann schon irgendwie so, also das finde ich bemerkenswert. Und vor allem auch das Ausmaß, also dass man beugehaft androht und so weiter und so fort. Weil quasi die FanprojektmitarbeiterInnen zu Zeugenaussagen zu nötigen oder zu zwingen, rührt ja daher, dass es quasi zwischen der Fanszene und den verletzten Personen quasi so eine Art Versöhnungsgespräch gab. Ich war da nicht dabei, aber ich gehe davon aus, da wurde sich entschuldigt und so weiter und so fort. Und ist auch irgendwie geregelt dementsprechend. Und Tatsache bei der ganzen Geschichte ist eben auch, dass es aus dem, also das gehört auch dazu, ist auch ein Teil der Geschichte, dass es aus dem Kreis der verletzten Personen keine Anzeige gab. Also es ist quasi eine intrinsische, selbstmotivierte Aktion, und dass man dann halt irgendwie 28 Gerichtsverfahren hat, 15 Leute stehen, glaube ich, vor Gericht, plus die drei SozialarbeiterInnen, dann wurden jetzt zwei zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt. Und da kann ich nur empfehlen, KA News, dieses Portal macht so eine Art Pyro-Eklat, die sind da natürlich martialisch, Live-Ticker. Und wenn man dann so liest, was da teilweise als Beweis vorgeführt wird, weiß ich nicht. Ich habe da irgendwie in mir drin so ein Störgefühl, ob das irgendwie nicht zu weit geht oder warum das so ausgebreitet wird. Also das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Da steht einer vor Gericht und quasi die Beweislage ist, er war in der Chatgruppe mit drin, war da aber nicht aktiv. Wird aber möglicherweise wegen schwerer Körperverletzung, gemeinschaftlicher schwerer Körperverletzung verurteilt. Ich bin da juristisch zu sehr ein Laie, vielleicht setze ich mich jetzt gerade auch in die Nesseln, aber manche Dinge kann ich nicht nachvollziehen.
Steffi, ganz kurz auch die Frage nur an dich, also auch wenn du dann natürlich überhaupt nicht nah dran sein musst oder sonst irgendwas, aber ganz von außen betrachtet, wie bewertest du generell einfach diese Entwicklung dieses Prozesses? Also ich meine, Jan hat es ja eigentlich ganz gut aufgezeigt, was eventuell auch die Probleme sind. Wie hast du das vielleicht auch von außerhalb so ein bisschen mitverfolgen können?
Ich muss da leider passen. Also ich habe da gar nicht so viel mitverfolgt. Deshalb, ihr habt das jetzt gerade so schön aufgegliedert, das Ganze. Ich habe da ganz interessiert zugehört. Okay. Klingt auf jeden Fall sehr verworren, aber da ist es ja ganz oft bei solchen Geschichten, dass so viele Kleinigkeiten mit bedacht werden müssen. Und ich würde mich da ungern zu weit jetzt aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, dass ich da irgendwelche Bewertungen anstelle, ohne die Details wirklich ganz genau im Vorfeld jetzt zu kennen. Ja, das lasse ich jetzt mal beim Jörn.
Ja, ich würde noch mal also auf diese Thematik Zeugnisverweigerungsrecht für SozialarbeiterInnen generell, ich finde es halt, also generell, das ist, betrifft ja nicht nur den Fußball, sondern das ist ja ein großes Spektrum, und gerade SozialarbeiterInnen arbeiten natürlich auch viel mit jugendlichen Menschen zusammen, die so eine gewisse, also ich will jetzt hier nicht irgendwelche Straftaten kleinreden wollen oder ne, bitte mich nicht falsch verstehen, aber es hat natürlich einen unfassbar großen Vertrauensaspekt, und ich muss einfach sagen, ich kann es tatsächlich von außen nicht so ganz verstehen, warum es das für SozialarbeiterInnen irgendwie noch nicht gibt, und habe da auch wirklich meinen höchsten Respekt vor. Aber du hast es angesprochen, dieses Gespräch, ich glaube, es war tatsächlich gestern Abend, ich glaube, selbst der Oberbürgermeister hat mehr oder weniger gesagt, naja, ich verstehe schon, warum sie so handeln. Also er rät ihn, glaube ich, zur Aussage, sagt aber generell, dass er ihr bisheriges Vorgehen jetzt nicht falsch findet oder irgendwie verurteilt. Und das finde ich schon durchaus bemerkenswert. Und ich glaube, ja, wie du schon sagst, also je nachdem, wie das ausgeht, das kann natürlich eben großen Einfluss auf generell soziale Arbeit, aber natürlich jetzt auch im Speziellen auf die Arbeit der Fanprojekte haben. Und da bin ich schon durchaus gespannt, weil, also ich weiß nur persönlich hier in Bielefeld, was die hier für Arbeit leisten, auch im gesellschaftlichen Kontext, was da alles mit organisiert wird für Jugendliche, für aber auch im Bereich Traumaforschung und so. Das ist schon enorm. Und wenn da irgendwie dann ein Vertrauensverlust herrscht, das, für die sie ja im Endeffekt noch nicht mal was können, das stelle ich mir nicht sonderlich schön vor. Aber genau, also danke dir auch nochmal zum Aufdröseln. Ich glaube, ja, das wird sich noch ein bisschen ziehen und wir werden da sehen, ich glaube, was da am Ende rauskommt. Aber wie du schon sagst, da sind so ein paar Punkte, wo man durchaus nochmal nachgucken kann. Ich glaube, es gab auch, es sind ja in letzter Zeit mehrere Dokus auch zum Thema Ultras und Co. rausgekommen, wo auch dann Leute aus dem Fanprojekt zu Wort gekommen sind und auch die Staatsanwaltschaft zu Wort gekommen ist. Also wer möchte, kann sich das sicherlich auch nochmal angucken, was da für Zitate auch fallen und sich dann ja auch sowieso, am Ende des Tages muss sich sowieso jeder und jede selber eine Meinung darüber bilden. Aber ich glaube, wir haben es zumindest einmal ganz gut erklärt. Und wie gesagt, ich glaube, endgültig kann man sowieso erst sagen, wenn nächste Woche rum ist, aber generell auch, wenn der Prozess vollständig beendet ist. Gut. Dann würde ich sagen, springen wir zum anderen Verein, zu Hannover 96. Die stehen auf Platz 6, 13 Punkte, 4 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen und vor allem die letzte Niederlage, die tat richtig weh. Das war nämlich eine 2:0 Niederlage im Derby gegen Eintracht Braunschweig. Über die Begleiterscheinung dieses Derbys, darüber erzähle ich euch nachher noch was. Aber schauen wir und das schon mal als Disclaimer, wir wollen hier heute mal ausnahmsweise muss man wirklich sagen, Hannover 96, vor allem auf Sportliche gucken. Das kommt ja doch durchaus ab und zu mal ein bisschen zu kurz. Und Steffi, lass uns einfach mal tatsächlich doch bei diesem Derby anfangen. 2:0, ich habe es eben schon gesagt, die Zitate hinterher von allen Beteiligten auf Hannover-Seite waren durchaus niederschmetternd, also dass man das Derby zurecht verloren hat etc. Wie blickst du auf dieses Spiel, auf dieses Derby?
Naja, wir wissen ja alle, dass so ein Derby, und da nimmt sich ja das Niedersachsen-Derby dann am Ende nicht raus, einfach ein besonderes Spiel ist und dass da natürlich immer Feuer drin ist. Und du hast ja auch schon mal so ein bisschen darauf hingeteased, dass dieses Spiel jetzt unter besonderen Vorzeichen stattgefunden hat, dass es keine Unterstützung gab von den aktiven Fanszenen auch. Aber ich hatte sportlich gesehen den Eindruck, und das kann nun mal leider Gottes passieren, und dieses Mal ist es passiert, dass Braunschweig von der ersten Minute an da war. Besser in den Zweikämpfen war, auf den zweiten Bällen war, entschlossener in den Aktionen war. Und das sind halt dann unterm Strich diese Kleinigkeiten, die ein Derby entscheiden können. Also mich hat es nicht gewundert, als Fabio Kaufmann dann das 1:0 erzielt hat. Es war auch so eine typische Szene, wo du gemerkt hast, dass 96 da im Kopf einfach immer diesen Schritt zu langsam gewesen ist. Aber wirklich durchweg, einmal durch die Bank durch. Es ist natürlich umso bitterer, dass das Ganze dann in so einem Derby passiert ist, weil wenn man Fans fragt und sagt, okay, was kannst du erreichen? Naja, um den Aufstieg mitspielen, ist ja ganz toll, aber dann gibt's das Derby und das Derby muss gewonnen werden. Das heißt, natürlich gibt's da erstmal Katerstimmung jetzt in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Es ging am Ende aber zurecht, zugunsten von Eintracht Braunschweig aus.
Ja, also zum Beispiel Leitl hat gesagt, zu viele falsche einzelne Entscheidungen getroffen, nicht schnell genug, ne, was du auch gerade schon gesagt hast, keine guten Lösungen. Ron-Robert Zieler war, glaube ich, richtig stinkig, also da hatte man ihm auch noch nicht gesagt, glaube ich, dass durchaus ein paar andere Gegner um einen herum oder Mannschaften auch noch Punkte liegen gelassen haben, also die berühmten Big Points auch noch auf der Straße lagen, sagen wir es mal so. Er hat dann auch gesagt, es fehlen mir komplett die Worte, wie wir zu Hause so stark sein können und auswärts so bescheiden auftreten. Und das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil ich habe eben gesagt, 4 Siege, und diese 4 Siege, alle 4 zu Hause. Dafür ja, auswärts kein einziges Spiel gewonnen, 3 Niederlagen auswärts, wenn man das Pokalspiel noch mitrechnet, sind sogar 4. Ein Unentschieden beim Aufsteiger Preußen Münster, also jetzt auch kein über Gegner, bei einem Respekt vor dem Aufsteiger. Aber das finde ich schon krass. Und dass man doch durchaus so eine, ja wirklich diese Diskrepanz sieht zwischen Heim und Auswärts. Also dass da wirklich so ein kompletter Unterschied ist. Klar, man spielt natürlich nicht immer gleichzeitig gegen den Verein, gegen den man heimspielt, direkt nächste Woche auswärts. Aber wie schaust du auch darauf, dass da dieser Unterschied da ist?
Ja gut, also noch mache ich das mal nicht so norddeutsch, wie man das normalerweise machen würde und sehr negativ da drauf schon. Ich kenne das ja, ich weiß ja ganz genau, wenn ich mal bei den Fans so quer lese und dann immer denke, da bricht die Welt jetzt wieder komplett zusammen. So weit würde ich jetzt tatsächlich noch nicht gehen, denn man muss sich auch mal anschauen, was waren das für Gegner. Du hast Preußen Münster ja gerade schon erwähnt, gut, für die war das ein besonderes Spiel, auch als Aufsteiger. Und das war jetzt kein besonders gutes Spiel, aber beispielsweise verloren bei Fortuna Düsseldorf haben wir eingangs hier im Rasenfunk in dieser Folge angesprochen. Mit einer der Aufstiegskandidaten, klar, mit dem muss sich 96 auch messen lassen dann am Ende. Es war ein schweres Spiel und es war auch nur ein 0-1. Beim SC Paderborn war 96 nicht mal zwingend das schlechtere Team, hatte wirklich viele Torchancen, hat diese Möglichkeiten nicht genutzt. Da kommen wir gleich zum nächsten Problem. Denn was ein großes Ding ist bislang in dieser Saison, ist tatsächlich, dass 96 das Tor nicht trifft. Obwohl die Ausrichtung durchaus offensiv ist und durchaus auch auf Ballbesitz ausgerichtet ist, ist das ein großes Problem bislang. Und dann muss man mal wieder auf die Heimspiele schauen. Und sieht dann da, okay, da war auch Kaiserslautern dabei oder der erste FC Nürnberg, der selbst noch in der Findungsphase ist unter dem neuen Trainer Miroslav Klose, aber eben auch der HSV. Und den HSV hat 96 auch zu Hause geschlagen. Also mir ist es noch ein bisschen zu früh, um da tatsächlich zu sagen, das ist eine ganz krasse Diskrepanz in dieser Saison und sie wird sich auch so weiter durchziehen. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass der Knoten noch platzt. Und Eva, weil du das gesagt hast, mit dem Pokal, im Pokal habe ich jetzt, und das kann ich jetzt mal ganz privat sagen, eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben in den letzten Jahren, weil 96 ist ja auch in der letzten Saison in der ersten Runde rausgeflogen. Jörn, ich habe für dich recherchiert gegen den KSC, du wirst es ja wissen, wann war es, 2019, 2020 in der ersten Runde und auch sonst, ne, die letzten Jahre auch nie über die zweite Runde hinausgekommen. Also Pokal und 96, das war mal 1992, wunderschön, aber danach dann auch lange Zeit einfach gar nicht mehr. Und da brauchen wir uns auch nichts vormachen, dass das irgendwann nochmal anders wird. Aber in der Liga bin ich tatsächlich gar nicht so typisch norddeutsch immer noch guter Dinge.
Ja, also ich werde mich nicht beschweren beim Pokal, ne? Weil sie haben ja in Bielefeld gespielt und da werde ich einen Teufel tun und mich beschweren, dass sie hier verloren haben. Da bin ich ganz ehrlich. Lass mal kurz auf die Offensive gucken. Also ich glaube, prominentester Neuzugang ist da Jessica Nankamp von Eintracht Frankfurt. Durchaus ja sehr interessanter Spieler, hat bis jetzt ein Tor in 8 Spielen gemacht. Ich finde ihn super interessant. Also ich habe ihn, wie gesagt, ich habe Hannover in Düsseldorf gesehen. Ich saß so schön an der Mittellinie. Das heißt, man hat auch wirklich immer so den leicht taktischen Blick auf die Sachen. Aber ich finde, also again, ohne das jetzt hier komplett die Untergangsstimmung zu machen, aber ich finde, er ist zum Teil ein bisschen stellvertretend für diese Probleme, die eben Hannover in der Offensive macht, weil er macht ganz, ganz viel richtig. Aber diese Momente vorm Tor, dieser letzte Abschluss, da habe ich manchmal das Gefühl, da will er doch einen Tick zu viel. Also das ist manchmal noch so ein bisschen fehlend.
Ja, es kann vielleicht natürlich auch seine Geschichte sein. Ne? Er war ja vorher, bevor die Frankfurt-Sache war, so die Zeit, die er jetzt in Frankfurt verbracht hat und dann die Leihe zum FSV Mainz, bei Hertha BSC unter Vertrag. Und da hatte man immer das Gefühl, er ist so ein bisschen hinterher gehangen. Also kam nicht so wirklich rein, war nie wirklich Stammspieler. Und er hat ja jetzt auch keine gute letzte Saison gehabt. Ich hatte extra nochmal geschaut, nämlich jetzt, bevor ich zu euch hier reingekommen bin in den Rasenfunk. 23 Pflichtspiele, 3 Tore, 1 Vorlage. Aber der ist halt wahnsinnig oft eingewechselt worden. Also auch da war das eine komplett unveränderte Lage für ihn. Und ich habe immer den Eindruck, wenn ich ihn spielen sehe bei 96, er will. Er will und will und will und Stefan Leitl scheint sich dessen auch bewusst zu sein, dass er sieht, okay, es könnte dieser Moment kommen, wo das funktioniert mit dem Jessica Nankamp. Und das ist ihm auch zu gönnen, weil ich finde, er haut sich halt total rein. Eva, du hast es genau richtig gesagt. Du merkst halt, er treibt auch mit an und er hat auch hin und wieder wirklich schöne Einzelaktionen mit drin. Aber es ist dann manchmal doch zu ungestüm. Und das hängt ihm noch so ein bisschen nach, wie so ein Rucksack, den er einfach mitgenommen hat. Jetzt für diese einjährige Leihe, die ja in Hannover vereinbart ist, muss man mal gucken. Aber ansonsten, so die Offensive an sich ist ja eigentlich total interessant bestückt. Also mit Nicolò Tresoldi, der bei 96 ja auch mit groß geworden ist, was wirklich schön ist. Und dann mit jemandem, den du ja auch noch aus Bielefeld gut kennst, Monjo Tadeusz Tadl Momolu. Ich muss den ganzen Namen vorlesen, weil ich es so sensationell finde. Und weil der Typ einfach sensationell ist. Also ja. Dem guckst du gerne zu beim Spielen, ja. Und das ist jemand, von dem verspreche ich mir, dass er in dieser Saison noch wirklich begeistern wird. Und ich hoffe auch, er bleibt dann auch über die Saison hinaus. Denn der könnte so ein Fall sein für mich, wo die anderen mal drauf gucken, Teams, die ein bisschen besser gestellt sind oder wo der Sprung dann auch irgendwann da ist, vielleicht dann noch mal ein bisschen höher. 22 Jahre alt ist er ja erst. Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel wahnsinnig spannend finde bei 96, dass da doch mittlerweile drauf geschaut wird, Leute aus der Region auch mal hochzuziehen. Ne? Weil wir kennen ja auch immer das, was über 96 gesagt wurde, gerade von außen. Ach, die Roten, graue Maus. Ne? Martin Kind hat immer gesagt, ja, wir wollen eine internationale Marke werden. Und ich habe schon vor ganz vielen Jahren gesagt, aber warum wollen wir denn nicht eigentlich eine schöne regionale Marke sein? Warum nehmen wir nicht das mit, was 96 ist? Ja, einfach auch dieses Herzliche, dieses Grüne, was man ja ganz oft einfach nicht sieht. Ja, warum denn eigentlich nicht? Und ich finde, das merkst du. Und jetzt mache ich den Step noch mal weiter. Stefan Leitl versteht es auch, diese jungen Spieler gut zu installieren und ihnen Raum zu geben. Zu wissen, okay, das sind vielleicht junge Leute, die einfach noch ein bisschen Zeit brauchen hier und da und die auch mal ihre Tiefs haben. Aber ich glaube, er managt das unterm Strich ganz gut. Nichtsdestotrotz, am Ende, Eva, 96 möchte gerne aufsteigen, muss ja irgendwann auch wieder aufsteigen. Es ist das große Ziel. Und da kannst du natürlich mit so einer Torflaute nicht durchziehen. Aber auch da, wir sind noch relativ früh in der Saison. Und ich glaube, da kann tatsächlich noch viel passieren und wird hoffentlich auch.
Jörn sagt gerne.
Also für mich war ja 96 zum Beispiel letztes Jahr immer so ein bisschen Schlagdistanz. Mit ein, zwei Siegen mehr hätte es nach oben nochmal irgendwie hinreichen können. Denkst du irgendwie
auch? Definitiv, ja.
Weil aktuell ist, ich habe gerade, während du erzählt hast, darüber nachgedacht, totale Blackbox für mich irgendwie, Hannover. Denkst du, die sind einen Schritt weiter als letztes Jahr? Kann man das irgendwie vergleichen?
Das ist ganz schwer zu sagen, weil... Ja, weil in der letzten Saison waren halt einfach diese Schwankungen extrem da, ne? Wo du immer gedacht hast, die Anlagen sind da, wurde aber einfach nicht komplett durchgezogen. Und das ist ganz schwer zu sagen, weil ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, wie groovt sich 96 jetzt so in den nächsten Wochen ein. Du hast jetzt diese Startphase einfach hinter dich gebracht und du hast es ja beim KSC auch eingangs so ein bisschen erzählt. Auch bei 96 gab es ja Abgänge, die kompensiert werden mussten. Es waren jetzt nicht so krass viele, aber mit einem Cedric Teuchert, der wirklich gut funktioniert hat, vorne in der Offensive, der gegangen ist. Bright Ariambi hinten in der Defensive, ja, Riesenspieler, wo alle gesagt haben, ey, hoffentlich bleibt der, hoffentlich geht der nicht. Ja, der ist jetzt auch weg, schön. Und da hat 96 aber auf der anderen Seite ja die Stabilität behalten. Wenn wir jetzt von Weiterentwicklung sprechen, sagen, okay, damit können wir auf jeden Fall auftrumpfen. Als einer der Aufstiegskandidaten, der 96 gerne sein möchte, die defensive Stabilität, die ist ja auf jeden Fall da. Gerade ist das große Problem, wie bekommst du das, was eigentlich schön aussieht, vorne hin? Und keine Ahnung, warum es nach wie vor einfach so ein bisschen hakt, weil wenn man sich die Spiele anguckt, sieht man ja, die Torchancen sind ja da. Es ist ja nicht so, dass 96 sich nichts rausspielen würde. Ich glaube, es ist jetzt einfach eine Frage der Zeit, ob das jetzt irgendwann in den nächsten Spielen passiert. Denn lass noch mal 4, 5 Spiele ins Land gehen und lass es so weiterlaufen. Ich glaube, dann kommt auch langsam immer mehr die Unruhe. Das ist halt leider so ein Hannover-Phänomen, was du auch nicht ganz los wirst. Also Martin Kind hat sich ja, glaube ich, auch schon nach diesem Niedersachsen-Derby jetzt leicht zu Wort gemeldet und gesagt, also wie das gelaufen ist, das kann ja nicht ganz verstehen hier und so. Und dann weißt du immer schon so, ach ja, schwierig, wenn er das jetzt schon sagt, so dann schielst du so auf den Trainer und denkst, oh, hoffentlich läuft das dann alles noch. Also ich würde 96 eigentlich tatsächlich, um so eine Einschätzung zu machen, gerne noch die 3, 4, 5 Wochen geben, um zu gucken, so ist das jetzt nur, sind das nur Startschwierigkeiten oder ist das wirklich ein festgewachsenes Problem, was dann irgendwann im Kopf auch fest ist?
Also generell finde ich halt schon angenehm, sage ich mal so von außen, dass man halt wirklich jetzt mal über längere Zeit auch an einem Trainer durchaus ja mit einem Plan, mit Stefan Leitl festgehalten hat, weil auch das war ja ein riesengroßes Problem bei 96. Also ich erinnere mich noch an Slomka-Zeiten etc., wo man sich zwischendurch dachte, so um Gottes Willen, was ist, also wo rennt ihr gerade hinterher? Also ich finde das schon, allein dieser Weg, den finde ich schon sehr angenehm von außen zu beobachten. Nur ich könnte mir halt auch vorstellen, weil wenn ich mich richtig erinnere, sind wir jetzt in diesem dritten Jahr, was damals so ein bisschen ausgerufen wurde bei der Leitl-Verpflichtung. Also ich fand damals ja schon richtig, dass sie nicht gesagt haben, hier neuer Trainer, der ist mit Fürth mal aufgestiegen, hier, wir wollen jetzt aufsteigen direkt diese Saison. Dass man schon, und ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, das musst du als Hannover 96 auch irgendwann die Anforderung stellen, wir wollen zurück in die Bundesliga. So, und wir sehen diese Saisons, da gibt es die größeren Vereine, die irgendwie, also die Jahre, wo eben Stuttgart und Co. abgestiegen sind, auch in Hannover mit abgestiegen sind, wo sich eigentlich so die Ausstiegsplätze relativ von alleine ausstellen, sage ich mal, auf jeden Fall von außen. Und dann hast du so Jahre wie diese, wo die Absteiger mit Darmstadt und Köln auch gerade mit dieser Transfersperre etc., vielleicht nicht so die klassischen Vereine sind, die man dann direkt wieder als Aufsteiger hochtippt. Und das sind ja eigentlich diese Saisons, wo man sagt, okay, da müssen jetzt die Schalkes und Düsseldorfs und Nürnbergs und Hannovers dieser Welt, also die für viele ja immer noch diese, ich weiß nicht, ich sage immer 2009er Sportschau so ein bisschen sind, ne? Die müssen da eigentlich wieder rein. Und das finde ich, also dass man irgendwann den Anspruch hat, das finde ich komplett legitim. Ich finde auch gut, dass man sagt, auch jetzt in dieser Saison bekommt er wieder Zeit. Ich kann aber auf der anderen Seite auch Fans verstehen, wenn sie irgendwann sagen, gut, aber irgendwo ist dann ja auch die Geduld durch, also auch auf Fanseite. So, wir wollen gerne einen das hat Jörn eben angesprochen, ja, Kontinuität, Entwicklung, eben, das haben wir gesehen, ne, Frank Schmidt ja wirklich bestes Beispiel, wie lange Zeit man ihm, ich sag mal, gegeben hat, um in die Bundesliga aufzusteigen und was er jetzt mit Heidenheim macht, ne, dieses immer wieder dieses Thema, einem Trainer auch mal das dritte oder vierte Jahr geben, aber ich verstehe auch schon, wenn da irgendwann bei Hannover das auch irgendwie endet und da dann halt, also siehst du denn realistisch, dass Hannover da vielleicht auch mit 1, 2 Transfers vielleicht noch in der Winterpause, um da nachzulegen, in der Offensive eventuell sogar auch, siehst du denn, dass sie dann da bis am Ende oben mitspielen können?
Ich finde, das Potenzial ist da. Du hast ja ganz viel Richtiges gerade auch gesagt, ne? So dieses typische, wir nehmen jetzt mal die großen Vereine, die Traditionsvereine, zu denen ich 96 natürlich auch zähle, und hauen die Namen einfach mal oben raus und sagen, die marschieren jetzt. Das ist ja nun mal wirklich auch nicht so. Also auf Schalke fragen sie sich auch wahrscheinlich die ganze Zeit, was tun wir hier? Der HSV ist jetzt noch glücklich gerade, aber Ostern wird kommen. Ja, und dann werden sie sich auch alle nochmal umdrehen. Ich möchte es gar nicht jinxen, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Es ist halt eine ganz schwierige Kiste und Geschichte. Und mein Mann, der ist großer FC-Fan, der hat auch zu mir gesagt, ja, das ist ganz toll. Weißt du, offensiv ist das super und defensiv ist das einfach wirklich schlecht. Gerade oder schlecht ist immer ein ganz, ganz böses Wort. Ist das nicht gut aktuell, ne? Deshalb, also die Wahrscheinlichkeit, die ist groß, und 96, glaube ich, wird zeigen müssen, ob genug individuelle Qualität einfach auch da ist. Und ich finde, die ist im Kader. Ja, deswegen, also du musst es ja dann auch über die ganze Saison spielen. Das darfst du nicht vergessen. Also guck dir die Vereine an, die jetzt da gerade oben sind. Und ich möchte Düsseldorf da wirklich explizit rausnehmen, weil ich glaube, die haben einfach, die sind bei sich, ja? Die sind komplett beisammen. Und die sehe ich da auch oben, und die werden auf jeden Fall bis zum Ende da oben auch mitspielen. Beim SC Paderborn, ja, die haben mir auch gefallen jetzt in der Anfangsphase, kann ich es aber nicht sagen, ob es wirklich so ist beim KSC. Jörn, ja, du hast ja erzählt, was gut läuft, was aber auch nicht gut läuft, ne, muss man auch gucken, wobei das auch in der letzten Saison war ja auch einer der Kandidaten, durchaus hätten oben weiter mitmachen können und dann doch irgendwo Richtung Platz 3 kratzen können, so ein bisschen. Ich sehe das bei 96, und ich finde es gut, Eva, du hast das angesprochen, dass da wirklich mal ein bisschen Ruhe reingekommen ist auf dieser Trainerposition. Musste mich wirklich auch selber so ein bisschen kratzen, dass ich gesehen habe, in Stefan Leitl geht erstmals seit 10 Jahren ein 96-Coach in seine dritte Saison in Hannover. Seit 10 Jahren, das muss man sich mal reinziehen. Ne? Also da weißt du dann halt, was los ist. Aber ich habe auch gegen Ende der letzten Saison mit Kollegen von der hannoverschen Presse gesprochen und habe dann da auch rausgehört, dass auch nicht alles so ganz sicher war. Ne? Dass sie natürlich auf diesen 3-Jahres-Plan geguckt haben und nicht klar war, ja, will man dann wirklich, traut man das Stefan Leitl von der Vereinsspitze wirklich zu oder auch nicht? Und dann waren ja auch andere Trainerstellen, wie ihr wisst, in der zweiten Liga vakant. Ne? Man wusste zum Beispiel bei Hertha, Paul Dardai wird aufhören, wird gehen. Das schwankte dann so die ganze Zeit am Ende und die Stelle, die war dann offen. Der hat dann jetzt doch Christian Fell bekommen. Ich bin ganz froh, dass Stefan Leitl geblieben ist, weil auch für mich als gebürtige Hannoveranerin, die in Berlin wohnt und immer auch viel von außen drauf schaut, strahlt dieser Mann eine Ruhe aus. Ich habe das Gefühl, der weiß ganz genau, dass er auch seine Spieler abschirmen muss von dem Rest und so. Und da baue ich so ein bisschen drauf und glaube, dass diese ganze Mischung dazu beitragen kann, dass 96 bis zum Ende oben dran bleiben kann. Ob es dann für ganz oben reicht, ja, das wird sich zeigen. Ja, so ist, für mich wäre das eher so ein Kandidat für die Relegation, weißt du? Wäre 96 in diesem Jahr für mich.
Das böse Erbe.
Alles, was wir nicht wollen.
Ich glaube, ich könnte übrigens nicht aufzählen, wann mein Verein letztes Mal einen Trainer hatte, der irgendwie die dritte Saison voll gemacht hat. Ich glaube, gefühlt noch nie. Vielleicht irgendwann mal Ernst Middendorp, bevor er irgendwelche PressemitarbeiterInnen beleidigt hat. Ganz kurz, einen Satz wollte ich noch zu Mumulu sagen, finde ich tatsächlich sehr interessant, weil er war, wie gesagt, letzte Saison an Bielefeld ausgeliehen. Genauso wie einen Marius Wörl und beide wollte Bielefeld eigentlich halten und es ging dann eben, also gerade bei Mumulu war es ein langer Kampf, weil er sollte wohl, glaube ich, entweder auch nach Polen oder in die Niederlande oder so verliehen werden, ist dann in Hannover geblieben und bei Hannover ist ja auch nochmal die Sondersituation, dass man eben Hannover 2 in der dritten Liga hat. Übrigens immer noch meine Lieblingsstory, dass wenn Hannover 1 absteigen sollte, darf Hannover 2 aufsteigen und dann hätte man die U23-Mannschaft in der zweiten Liga und die Profimannschaft in der dritten Liga. Herrliche Story. Hoffen wir natürlich alle nicht, dass das so kommt. Aber finde ich auch durchaus interessant. Also eben das, was du sagst, oder der hat 2 Tore in 4 Spielen gemacht, der zeigt wirklich super viel Engagement und er ist super gut in dieser Liga angekommen. Und Stefan Leitl sieht das und sagt dann so, ja, und jetzt spielst du auch so, weil du gehörtest vielleicht nicht zu meinem Plan am Anfang der Saison, aber das gehörst du jetzt. Und das finde ich durchaus auch interessant von außen zu beobachten. Der hat mir sehr, sehr gut, ich glaube, Enzo Leopold ist auch so immer jemand, einer, der mal auch das waren noch die 2 Spieler, die mir am besten gefallen haben im Spiel gegen Braunschweig. Aber 2 Spieler oder können halt nicht so alleine so eine ganze Mannschaft durchziehen, sag ich mal.
Aber dann hast du ja auch noch die Erfahrenen mit dabei, ne? Darfst du auch nicht vergessen, ne? Ob das jetzt ein Ron-Robert Zieler ist, der mittlerweile so lange mit Unterbrechungen in Hannover im Tor steht, dass der ganz genau weiß, wie tickt dieser Verein, wie tickt auch diese Stadt, was kann ich denen, die dazukommen, die neu sind hier, mit an die Hand geben, ja? Was habe ich schon erlebt alles mit diesem Verein? Dann auch zum Beispiel Marcel Halstenberg. Ich fand das super, ja, als der nach Hannover gekommen ist und das hatte ja dann ganz unterschiedliche Gründe, aber fand dann auch in der letzten Saison, konnte ich ihn mal 90 Minuten wirklich im Stadion gegen Hertha BSC beobachten. Was für eine Bossrolle der eingenommen hat einfach in diesem Team, ja, was du merkst auch einfach, wie der die anderen mitziehen kann. Das sind ganz, ganz wichtige Säulen, ja, in diesem System. Der Christiansen ist jetzt fit im Mittelfeld, ist auch nochmal eine ganz andere Komponente vorne. Haben wir jetzt wenige aufgezählt, aber da gibt's ja auch noch mehrere Optionen, ja, mit dem erfahrenen Harvard Nielsen zum Beispiel. Also du hast ja einen breiten Kader, der eigentlich echt gut. Was ist das für ein Gesichtsausdruck gerade gewesen, Eva? Was war das für ein Gedanke?
Die Ex-Bielefelder Riege mit Andreas Vogelsammer, mit Fabi Kunze, Max Christiansen,
Mumulu. Der ist auch noch da, genau.
Geht einfach so durch die Liste.
Genau, aber es ist halt tatsächlich so, dass ich finde, dass dieser Kader doch sehr breit bestückt ist und auch sehr mit Charakteren, die sehr viele unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen. Und das ist etwas. Da sollte man aus Fansicht, glaube ich, nicht so negativ mit umgehen, weil das ist etwas Wertvolles, das zu haben. Und im Großen und Ganzen, du hast halt einfach denselben Trainer. Du musst keinen Neustart jetzt irgendwo wagen. Das ist auch nochmal etwas, was eine Rolle spielt. Guckt euch Hertha BSC an. Ich weiß es ja hier aus erster Hand. Die wollen natürlich auch aufsteigen und die müssen jetzt wieder im Grunde genommen bei Null anfangen, indem sie erstmal ein neues Spielsystem reinkriegen. Ja, egal wie toll der Kader bestückt ist oder egal wie toll die Neuverpflichtungen sind. Und das ist erstmal ein hartes Stück Arbeit, das irgendwie durchzukriegen. Merkst du, dass dann da auch nochmal ganz andere Startschwierigkeiten sind? Von daher für mich 96 mit einem wirklich interessanten Kader, auch wen ich noch vergessen habe, Jannik Rochelt, den sie geholt haben, den finde ich auch spannend. Also es ist da sind wirklich viele, viele, viele interessante Charaktere dabei.
Ja, und es ist, ich glaube, eine Sache, die ja Stefan Neidl definitiv geschafft hat, ist eben auch das Niedersachsenstadion wieder zu füllen mit Fans. Also das war ja auch durchaus eine Zeit lang ein Problem und er hat das zumindest wieder geschafft. Und ich glaube, das war, also, und die Heimspiele, die gewinnen sie dann ja auch. Von daher, das ist dann sicherlich auch ein, ja, der Weg geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, lass es uns so formulieren. Zwei kurze Sachen noch, die ich jetzt einfach doch noch neben dem Platz hinterher schiebe. Ich habe ja gesagt, das spielt jetzt noch kurz eine Rolle, wollen wir jetzt aber nicht mehr so ausbreiten. Einmal das Thema Fanproteste, also nach Ausschreitungen in der letzten Saison in den Derbys hatte ja Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens angekündigt, dass beide Derbys ohne Gästefans stattfinden sollten. Erst Anfang September, nachdem dann auch Braunschweig quasi nochmal einen neuen Plan vorgelegt hatte, wie dieses Derby ablaufen könnte, fiel dann die Entscheidung, dass das Derby zwar mit Gästefans stattfindet, allerdings das Gästekontingent um 40% reduziert wird und es unter anderem eben auch ein Intro- und Choreomaterialienverbot geben würde, intensivere Einlasskontrollen, verschärfte Video, also Film. Und daraufhin hat Hannovers Fanszene verkündet, dass sie das Derby boykottieren. Das verfügbare Kontingent wurde auch bei Weitem nicht ausgeschöpft. Ich glaube 50% oder so hieß es am Ende. Und eben auch die Braunschweiger Fanszene hat sich quasi solidarisiert. Auch das durchaus ein besonderes Zeichen. Und kündigte zwar an, anwesend zu sein, aber nicht zu supporten, eben weil das ein Eingriff in die Fankultur ist. Und beide Fanszenen hatten dann Demonstrationen angemeldet am 3. Oktober, am letzten Donnerstag, durch die gegenseitigen Städte, also Hannover in Braunschweig, Braunschweig in Hannover, eben unter der Thematik Populismus entgegentreten für eine freie Fankultur in Niedersachsen und anderswo. Das ist auch alles relativ friedlich verlaufen, fand ich aber irgendwie dann durchaus doch irgendwie so ein Novum, dass man sich da so solidarisiert. Und das Letzte, was ich gelesen habe, war bei Daniela Behrens selber nicht im Stadion am Sonntag. Das kann man dann auch bewerten, wie man möchte, weil eben auch gesagt wurde, sollte es da jetzt nochmal Ausschreitungen geben, dann werden eben die nächsten Derbys definitiv ohne Gästefans stattfinden. Für das Rückspiel muss jetzt Hannover ein eigenes Sicherheitskonzept vorlegen, also das wird immer neu bewertet. Und also generell hat Behrens noch gesagt, die vielen Rückmeldungen aus der Bevölkerung sprechen da eine eindeutige Sprache, dass die Mehrheit der Stadionbesucher sich massiv verunsichert fühlt. Und für die Sicherheit im Stadion sind die Vereine verantwortlich. Die Verantwortung dafür kann nicht von der Polizei wahrgenommen werden. Gut, also ich glaube, es ist eine Thematik, deshalb haben wir das jetzt so ein bisschen kürzer gemacht. Ich glaube, da könnte man alleine eine halbe Stunde drüber diskutieren, was das alles mit sich zieht. Aber generell finde ich, also wir haben eben auch schon mal über Karlsruhe gesprochen, auch da gab es sehr viel Solidarität eben über die Grenzen hinaus, eben mit der organisierten Szene, aber eben auch mit den Fanprojekten und auch hier natürlich wieder. Also wenn zwei sich wirklich sehr verfeindete Fanszenen miteinander solidarisieren, weil sie sagen, ey, wir können zwar auf den Tod nicht ausstehen, aber ein Derby ist halt nur Derby, wenn wirklich beide Fanszenen auch irgendwie anwesend sind und ihr Ding machen können. Das fand ich schon durchaus bemerkenswert. Und dann noch eine letzte Sache, weil Kind schwebt immer ein bisschen im Raum. Aber ich glaube auch da, ich glaube, da könnte man wahrscheinlich drei Tribünengespräche mit füllen. Deshalb da auch nur ganz kurz. Seit, ich glaube, gestern ist Martin Kinds Sohn Matthias nicht mehr Teil des Aufsichtsrats bei Hannover 96 und viel wichtiger vom BGH-Urteil vom 16. Juli diesen Jahres. Martin Kind ist nicht mehr Geschäftsführer von Hannover 96. Die Abberufung von vor 2 Jahren war also rechtskräftig. Es ist aber wirklich, ich sag's euch ganz ehrlich, sowohl Steffi als auch mir fehlt einfach juristisch das Background-Wissen, um das vernünftig zu erklären. Und ich würde mich da auch nicht wohlfühlen, da einfach irgendwelche anderen Sätze oder anderen journalistischen Mittel einfach komplett abzulesen, weil das müsste ich am Ende des Tages machen. Da ist einfach mein Verständnis für ist da leider zu gering und das könnte ich dann nicht so richtig rüberbringen. Ich kann aber so viel sagen, vom Aufsichtsratsvorsitzenden des e.V. Wurde im kompletten Verlauf unter anderem der DFB und die DFL für mangelnde Unterstützung des Muttervereins kritisiert, Thema 50+1, und man sagt auch, so richtig traut man dem Rat noch nicht, dass da irgendwie Ruhe einkehrt, also kein Grund zu feiern. Und ich würde euch tatsächlich ausnahmsweise mal einen Artikel von 11 Freunde in den Shownotes verlinken, wo das nochmal aufgedröselt wird, wie es um Hannover nach diesem BGH-Urteil steht. So viel neben dem Platz. Ich habe es jetzt tatsächlich ein bisschen abgekürzt. Ich hoffe, das ist für alle Leute in Ordnung. Hannover 96 wird sicherlich nochmal vorkommen und dann können wir es sicherlich nochmal vertiefen. Aber sowohl Steffi als auch mir war jetzt heute einfach mal wichtig, auf das Sportliche zu gucken, weil da gibt es ja genug zu erzählen. Gut. Möchtet ihr beide noch was zum Sportlichen zu euren Vereinen loswerden? Das scheint nicht so. Stille.
Dann, wunschlos glücklich.
Das ist schön. Dann von mir noch zwei Sachen. Einmal habe ich Podcast-Empfehlungen für euch dabei. Und zwar die erste. Gestern war der 7. Oktober und Max, also ein Jahr nach dem Angriff der Hamas auf das Nova-Festival, und Max hatte im vergangenen Jahr, glaube ich, schon mit Felix Tamsud über die Situation gesprochen, und ich finde, das ist bis heute ein sehr schönes Tribünengespräch. Hört da gerne nochmal rein, das verlinke ich euch. Und dann von Feminist Self Control, die haben eine Episode rausgebracht, unter anderem den Prozess in Frankreich thematisiert über die Massenvergewaltigung, die da stattgefunden hat, und ja, da auch über diverse Themen, über das Patriarchat etc. Ich fand es eine sehr hörenswerte Folge. Daher würde ich euch das auch einmal in die Shownotes packen. Wer möchte, kann sich das gerne anhören. Und dann sind wir am Ende dieser Folge. Das heißt, als allererstes möchte ich da unseren Hörerinnen und Hörern danken. Dieser Podcast ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Dieser Podcast wird finanziert durch euch, lebt durch euch. Ihr könnt euch informieren über Rasenfunk/Supporters Club, wie das funktioniert. Ihr finanziert damit die schönen Gäste, die hier sitzen. Ihr finanziert aber eben auch, dass Marc und ich hier jetzt sitzen. Und ein stellvertretender Dank geht dafür an Highlord Alarak, Lord Mods, Ferdinand, Bernhard, Dominik und Meti85. Ihr seid Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Vielen, vielen Dank dafür. Guckt auch gerne vorbei. Wir haben so viele Formate. Ich glaube, was hier schon wieder alles rausgekommen ist, ich glaube, übermorgen erscheint ein Schwerpunkt zum VfL Bochum. Und dann würde ich mich jetzt bei meinen Gästen bedanken. Vielen Dank, Steffi, dass du dabei warst.
Und Sehr gerne, hat ganz viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Und lieben Dank auch Jörn, a.k.a. House of Karlsruhe, Experte, Rufberichterstatter. Danke, Jörn.
Sehr gerne und danke, dass ich dabei sein durfte.
Dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Tschüss.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.